Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Breakfast at Manu Spiels, heute ohne Boris, dafür mal wieder mit dem guten Micha. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist natürlich von der Kollisionsabfrage und ihr habt gerade wieder mal eine neue Folge Mehrspieler veröffentlicht, gell?
Ja, und wir rollen mit ein paar anderen Folgen jetzt die nächsten Wochen wieder an.
Die zweite Staffel sozusagen.
Die zweite Staffel sozusagen. Ja, ist eigentlich doof, das so zu nennen, aber mir ist irgendwie nichts anderes eingefallen. Und die wir jetzt rausgebracht haben, die Folge 11, die war wirklich nur zum Aufwärmen. Das war ganz spontan mit dem Handy aufgenommen.
Im Handy?
Ja.
iPhone-Kamera, oder?
Mit so einer Samsung-Kamera. Galaxy Schlag mich tot hatte der Michi dabei und wir haben uns so getroffen und dachten, na, jetzt habe ich aber Bock, was über ein Spiel zu sagen, und dann haben wir das einfach spontan aufgenommen.
Ja, aber die meiste Zeit ist doch eh da wahrscheinlich am Schnittplatz, oder?
Genau.
Das Filmen geht ja wahrscheinlich relativ schnell.
Filmen geht in der Regel recht flott, ja. Also wir haben letzte Woche wieder einen Beitrag, dann also normalen, regulären aufgenommen, und da waren wir 3-4 Stunden beschäftigt, das aufzunehmen. Aber ich sitze jetzt schon seit 2 Abenden dran und es wird sicherlich noch 2 weitere Abende dauern, bis die Folge fertig wird. Also die Postproduktion, das Schneiden und so, das ist das, was wirklich dauert.
Gut, gut. Also dann fleißig gucken und kommentieren. Und was geht's in der aktuellen Folge?
Die jetzt kommt?
Nee, die jetzt gerade erhältlich ist.
Die jetzt gerade erhältlich ist, da ging es um Never Dead. Mhm. Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. du ja auch. Also
ja.
Ich glaube, wir beide wissen dann, wie es gemeint ist. Und noch über Deponia.
Okay, und Never Dead ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Nämlich, das hat was gemeinsam mit dem wunderbaren Spiel, über das wir uns heute unterhalten wollen. Es ist, in beiden Spielen kann es vorkommen, dass man ohne Arme durch die Gegend rennt.
Das stimmt. Und beide Spiele schlagen eigentlich in dieselbe Kerbe, in die Anime-Trash-Japan-Kerbe, würde ich sagen.
Mhm. Und, aber eins ist gut und eins ist schlecht.
Richtig. Und also eigentlich würde sie dasselbe Publikum ansprechen. Und aber das eine ist gelungener als das andere. Mhm. Und zwar möchtest du das Geheimnis lüften?
Ja, lass uns über Asura's Wrath reden.
Genau.
Neues Spiel von Capcom, ich sag's immer falsch, ich sage immer Capcom. Capcom natürlich, ist der Publisher und Developer ist CyberConnect 2. 2 hinten dran. Alles zusammengeschrieben, die sind jetzt nicht so bekannt vom Namen, aber hat man dann doch schon mal irgendwo gelesen. Die haben immer diese .hack-Spielserie gemacht und Ninja-Spiel, dieses Naruto. Da gibt's verschiedene, ganz viele. Naruto, Ultimate Ninja und solche Geschichten.
Und das von Naruto, da merkt man schon, dass die den meisten Einfluss eigentlich dahergenommen haben. Asura's Wrath, da können wir die Kasse ja direkt aus dem Sack lassen, ist eigentlich eine Art interaktiver Anime.
Genau, also ist auch ganz, ganz gezielt in diese Ecke gemacht. Die Chapters, es gibt 18 Chapters, Kapitel, die auch wirklich wie so eine Anime-Serie anfangen, die auch so gemacht sind, die auch von der Länge ungefähr so sind. Also man spielt immer so zwischen Viertelstunde bis 20 Minuten an einer Episode.
Ja.
Und ganz, ganz typisch kommt immer am Anfang so einer Episode eigentlich schon so eine Zusammenfassung der Episode. So ein bisschen, wer kein Anime schaut, so ein bisschen wie bei Battlestar Galactica. Da gibt es auch am Anfang nach dem Intro immer so eine kleine Kurzzusammenfassung mit so Szenen aus der Folge, die jetzt kommen wird.
Genau, und dann gibt es immer so ein kleines Voice-Over. Das ist in dem Fall, bei Animes ist es sehr oft eine Frauenstimme, die dann ganz entspannt die Szenen ankündigt, die dann irgendwie noch kommen. Und dann gibt es zwischen diesen Episoden, ist also so nach 10 Minuten oder so, kommt dann noch immer eine obligatorische Werbepause. Das heißt, dann unterbricht das Spiel dann plötzlich, dann könnte jetzt Werbung kommen und dann fängt es auch wieder mit so einem Freeze-Frame irgendwie an.
Genau, und die letzten 2 Minuten werden nochmal wiederholt.
Genau.
So die letzte Szene, so, damit man auch da gleich weiß, wo man war. Wäre eigentlich geil, wenn sie da wirklich so japanische Produktwerbung irgendwie reingemacht hätten. Hätte sehr gut gepasst.
Das wäre der Knaller gewesen. Dann wäre das Feeling wirklich perfekt. Ja. Also dann, man hat so beim Spielen sowieso schon irgendwie, also die haben ja die Konvention, so eine OVA, eine Original Video Animation, so heißt es ja, haben die ja wirklich einbehalten. Und,
wie meinst du OVA, was?
OVA, Original Video Animation.
Und das heißt?
Das ist die Bezeichnung für japanische Anime.
Ach so, okay.
Ich werde das mal live recherchieren, wenn ich mich nicht vertue.
Es wäre sehr lustig gewesen, wenn dann zwischendrin diese viele westliche Stars gehen auch dann rüber, so Lost in Translation mäßig, und machen Werbung auf Japanisch und wissen nicht, was sie da sagen. Wäre doch total geckig gewesen, wenn sie da irgendwie so Schwarzenegger oder Sylvester Stallone mit irgendwelchen japanischen Waschmitteln. Ich möchte einen Director's Cut bitte, ja?
Genau. Hier,
die Modder-Szene ist doch groß, die sollen da bitte japanische Werbung reinschneiden.
Ja, ich habe es gerade mal auf die Gefallen, dass ich keinen Quatsch erzähle, nochmal nachgeschlagen. Also OVA ist die Abkürzung für Original Video Animation. Mhm. Und so werden Animes im Regelfall bezeichnet.
Okay.
Also so Sachen, die halt für den Videomarkt oder fürs Fernsehen produziert werden, die heißen da so.
Ja. Genau, also diese ganze Thematik nimmt es ein, nicht nur vom Format, sondern natürlich auch von der ganzen Thematik. Also man spielt Azura, ist einer von 8 Guardian Generals, die so, so eine Art Halbgötter im Prinzip sind. Und das ganze Spiel ist aber, das Setting ist sehr schwer zu beschreiben. Also es hat einen sehr, sehr eigenen Look, ist so eine Mischung aus Science-Fiction und Hindu-Symbolik.
Ja, das ist echt interessant. Also die haben, man hat das ganze Portfolio mit Raumschiffen und Riesen-Todessternen und Riesenwaffen, die Planeten angreifen können, was man so kennt. Und dann hat man aber trotzdem das Design von buddhistischen Statuen zum Beispiel da drin. Also diese Soldaten, die du zum Beispiel bekämpfst, die sehen halt alle so aus wie kleine Buddha-Statuen. Und die gibt es in verschiedenen Größenordnungen. Also je größer, desto breiter und korpulenter sind die Figuren natürlich auch.
Und wenn dann so Oberbosse kommen, die machen dann auch so diese typischen Handbewegungen, wie man so Hindu-Statuen irgendwie kennt, wo dann so, keine Ahnung, so eine flache Hand und der Daumen ist so eingeknickt oder irgendwie 2, 3 Finger berühren sich in einer bestimmten Art und Weise. Ganz viele Gegner machen auch so Tai-Chi-Bewegungen, um irgendwelche Chakren zu bündeln. Also dafür mischen sich, glaube ich, aus ganz, ganz vielen Religionen. Dann gibt es auch wieder so Priesterinnen und so, die dann auch wieder sehr, sehr christlich daherkommen und anmuten. Also es ist ein sehr bunter Religionsmischmasch, der aber rein aus Style-Ästhetik-Gründen irgendwie rangezogen wird.
Ja, so wirklich einen großen Sinn habe ich jetzt auch nicht drin gesehen. Nicht. Also es ist zwar in der ganzen Geschichte irgendwo eine Kritik an Religion generell irgendwie drin.
Ja, aber sehr versteckt auch.
Aber sehr versteckt und ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend. Also das Spiel heißt nicht umsonst Azuras Wutausbruch. Also es geht eigentlich wirklich darum, warum ist der Typ so wütend und wie er seine Rache an seinen Peinigern vollzieht.
Genau. Rache aus dem Grund, weil er bezichtigt wird, den König umgebracht zu haben. Da ist ein Komplott am Laufen. Er findet sich dann in der Situation wieder eben als Verräter und Traitor und Königsmörder dargestellt zu werden, wird dann verbannt sozusagen, also wird K.O. geschlagen bei dem Versuch, seine Tochter zu retten. Und dann macht das Spiel einen Riesensprung und man wacht 12.000 Jahre später wieder auf.
Schlappe 12.000 Jahre später.
Genau. Und diese ehemaligen Generäle, die, wo du einer von den 8 warst, nennen sich jetzt die 7 Gottheiten und haben in der Zwischenzeit ganz viel Macht angesammelt, haben den Planeten gemolken, sozusagen, waren sehr machthungrig, sehr machtgierig, um diese Goma zu besiegen. Also der ganze Hauptkonflikt im Spiel dreht sich eigentlich gegen so ein dämonenartige Wesen, die aus dem, also optisch aus dem Tierreich kommen, also Riesen, Mammuts, Gorillas, irgendwelche Riesenviecher, überdimensioniert dargestellt, die so einen dämonenhaften Charakter haben. Also die sind im Grunde pechschwarz und sind mit so roten Energieadern übersät. Und die bedrohen immer die lebenden Menschen auf diesem Planeten. Und diese Gottheiten haben sich zur Aufgabe gesetzt, den Planeten von dieser Goma-Plage zu befreien.
Genau. Und die sind so besessen.
Die Götter meinst du jetzt?
Ja, genau. Die Götter sind so besessen davon, diese Goma zu beseitigen, dass sie halt alle Opfer dafür in Kauf nehmen. Und also ich glaube, wir verraten nicht viel. Das kommt ja auch relativ schnell dann raus, dass sie Seelen sammeln, Karma in dem Fall, um ihr Super Space Todesstern Raumschiff irgendwie aufladen zu können. Diese Energie brauchen sie dann, um einen ganz großen
Das sieht man ja auch schon in der ersten Szene, genau.
Genau, also das ist irgendwie so ein Megavieh. Ich habe den, der hatte auch einen Namen, habe ich jetzt leider nicht parat. Aber der war auf jeden Fall so mächtig, dass man ihn nur mit einer gigantischen Waffe besiegen kann. Und um diese aufzuladen und abfeuern zu können, braucht man ganz viel Karma.
Und da ist der ganze Crew an der Geschichte, dass die quasi, bevor diese Goma die Menschen töten, töten sie lieber selber.
Ja, es ist... Ja,
genau. Und Azura ist dann jetzt so der Protagonist im Spiel, dem das alles ein bisschen spanisch vorkommt. In erster Linie steht aber seine Wut, weil er eben um die Liebe seiner Frau und seiner Tochter gebracht wurde. Und die Tochter wird missbraucht, um diese Energie zu bündeln, weil die irgend so eine Priesterin ist.
Genau, die hat halt
der Kerl ist Mächte. Wütend. Ja, der Kerl ist nicht nur ein bisschen wütend, der ist völlig außer sich. 12.000 Jahre Wut im Bauch haben sich angestaut und danach verbringt man die restlichen 5 Stunden eigentlich nur noch mit Wutausbrüchen.
Der Typ, also echt, man sitzt da und der regt sich nur auf. Und der ist einfach nur sauer und man guckt sich den an und denkt, also wirklich, Hulk ist eine Pussy dagegen.
Ja, absolut.
Muss man sagen. Also ich habe noch nie so einen wütenden Videospielcharakter gesehen.
Nee.
Und das transportieren die auch ganz hervorragend. Also dadurch, dass die ja auch so eine, also erstmal, klar, es sind diese Anime-Sequenzen irgendwie drin und die sind halt auch entsprechend animiert. Also total, ich meine, Dragon Ball ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort.
Ja, ja.
Auch so, also wenn die Leute zuschlagen und sie haben ja alle übermenschliche Kräfte, dann ist es nicht einfach nur ein normaler Boxschlag, sondern dann ist es gleich einer, der ganz viel Energie freisetzt und irgendwelche kosmischen Strahlen gehen von den Fäusten aus und das machen die laufend.
Ja, und so ein Schlag transportiert dann mal den Gegenüber auch ein paar Kilometer weiter.
Ja.
Oder hinterlässt Riesenkrater. Oder man hüpft auch schon mal vom Planet runter und kämpft dann auf dem Mond weiter und lässt sich dann von dort wieder durch einen Powerschlag hinabstürzen, um einen Riesenkrater auf der Erde zu erzeugen.
Ja.
Und immer wenn man denkt, das Spiel hat seinen Höhepunkt erreicht, setzt es nochmal was drauf in der nächsten Szene.
Echt, also der Begriff episch,
ja.
der
hat selten so gut gepasst. Ja.
Nein, man müsste den um ein Vielfaches potenzieren, damit man das überhaupt auf diesen Titel anwenden kann, weil episch passt schon gar nicht mehr. Es ist und so groß.
Also übertrieben ist es. Übertrieben ist kein Ausdruck für dieses Spiel.
Überhaupt nicht. Es ist eigentlich eine Beleidigung schon fast.
Ja.
Weil dieses Spiel, du hast recht, also man denkt, man spielt so die ersten 2 Kapitel und denkt, alter Schwede. Und dann spielt man die nächsten 2 Kapitel und denkt, alter Schwede. Und echt, man kommt
zu. Da gehen einem die nerdischen Völker aus. So viel kann man da gar nicht nennen.
Kann man gar nicht sagen. Also mir fällt es, vor allem, wir können ja jetzt nicht zeigen, wir haben ja jetzt nur Audio. Wir können es gar nicht beschreiben, das muss man sehen.
Ja.
Also das ist echt so ein Spiel irgendwie, man kann es kaum beschreiben. Das Finale, ich habe wirklich gedacht, ich habe fest damit gerechnet, dass das Finale einfach nur enttäuschend ist, weil am Anfang halt so viele Sachen aufgefahren werden. Das haut alles weg. Ich habe noch nie so ein Videospielfinale gesehen. Das ist so abgefahren.
Also es enttäuscht in dem Punkt auf jeden Fall nicht, dieses Spiel. Immer, es geht ja schon wahnsinnig gut los in dem ersten Kapitel. Wo man schon durch den Weltraum und alles und riesen Planetenmonster sieht und man denkt sich nur, okay, das kann doch jetzt unmöglich 5 Stunden so weitergehen, aber es geht 5 Stunden so weiter.
Echt, man,
eigentlich gibt es keine Schwächen zwischendurch von der Story. Es gibt ein bisschen ein bisschen ruhigere Phasen, die tun aber dann auch mal ganz gut. Mhm. Aber in der Regel geht es immer irgendwie nochmal und nochmal und nochmal eine Schippe obendrauf. Und auch jedes Mal anders, also es ist auch sehr abwechslungsreich.
Wir können diesen Anfang ja nochmal ganz kurz beschreiben. Das ist irgendwie Angriff auf dieses Mega-Vieh, was wir beschrieben haben, diesen Mega-Goma. Mhm. Das läuft so, dass sie da oben auf so einem Raumschiff sitzen und dann fliegen die Götter in einem Sturzflug durch den Weltraum runter auf die Erde zu. Und auf dem Weg werden regelrecht Millionen von Raumschiffen abgeschossen irgendwie. Ja. Also das ist dann so eine Art.
So wie bei Res.
Genau, das steuert sich wie bei Res. Also man hat halt eine Figur und ein Fahnenkreuz und kann damit Sachen markieren. Markiert nicht irgendwie 1, 2 Schiffe, man macht gleich 20 Markierungen oder so. Mhm. Kann dann auf eine Taste drücken und dann werden auch 20 Raketen abgeschossen.
Genau, das ist eine sehr wiederkehrende Mechanik, die öfter aufkommt und die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ist halt wirklich so diese klassische Res-Steuerung.
Ja.
Und um einen rum explodiert und macht und tut. Und
ja, und das Spiel, also die Musik ist absolut fantastisch.
Ich mach mal ein bisschen Musik an dem Hintergrund, red ruhig weiter.
Also die Musik ist absolut fantastisch gewählt. Die ist halt in solchen mächtigen Szenen immer sehr kolossal und sehr majestätisch. Und es gibt aber auch immer wieder ganz schöne kleine romantische Stücke zwischendrin. Ja. Und das fand ich ganz interessant an Azura's Wrath. Also ich habe am Anfang, mich ein bisschen schwer getan, weil ich dachte, der Typ ist einfach nur sauer und das ist ganz witzig. Aber identifizieren kann man sich mit dem Typen eigentlich
überhaupt
nicht.
Überhaupt nicht.
Und dann
denkst du die ganze Zeit nur, was für ein Idiot, jetzt komm doch mal runter.
Ja, und dann kommen aber so ab der Mitte des Spiels, kommen in der Geschichte dann aber plötzlich Sachen vor, wo ich dachte, okay, ich kann seine Wut echt gut nachvollziehen.
Das Problem ist auch, dass die Geschichte sehr verwirrend erzählt wird.
Mhm.
Also so richtig eingestiegen und durchgestiegen, was da jetzt eigentlich gerade Sache ist. Wir haben es jetzt ja ganz gut zusammengefasst, aber das kapiert man eigentlich auch erst so Kapitel 15, 16, 17 geht es irgendwie los, dass man so ein paar Zusammenhänge versteht. Davor ist es schon sehr eigentlich in erster Linie audiovisuell beeindruckend und von der Geschichte passiert da jetzt eigentlich nicht so, dass man jetzt denkt, ja, erzähl mir mehr. Also ich finde es sehr verwirrend, ja, man ist ja am Anfang schon bei diesen Gottheiten und da waren wahnsinnig viele Charakter vorgestellt und dann sollen es auf einmal 12.000 Jahre später sein und dann ist man in so einer Zwischenebene und dann gibt es immer wieder Rückblenden, wie es früher war. Das dauert schon eine Weile, so ab Kapitel 5, 6 hat es dann langsam mal angefangen, dass man reinkommt. Davor ist es schon sehr verwirrend.
Das ist sehr ähnlich wie bei ziemlich vielen anderen Animes, dass man halt so die ersten Folgen da sitzt und denkt, oh, was ist hier los? Und man sucht erstmal eine Orientierung und das kriegen die, also meiner Meinung nach haben die es bei Wrath eigentlich ganz gut noch hingekriegt, die Kurve, dass du dann zumindest irgendwann so Ankerpunkte hattest. Das würde jetzt spoilern, wenn ich das jetzt verraten würde, aber es gab dann halt ein Ereignis, wo ich dachte, oh, das ist krass, jetzt verstehe ich Azura auch. Und deswegen hat mich das doch schon ein bisschen überrascht, weil ehrlich gesagt, ich bin am Anfang auch gar nicht mit dem Spiel warm geworden, denn als ich die ersten Bilder dazu gesehen habe, habe ich wirklich mit einem Brawler gerechnet, so in Richtung Bayonetta oder so, nur eben gigantisch und groß. Und
viel, viel mehr übertrieben noch, ja.
Genau, so eine Mischung aus Splatterhouse und Bayonetta vielleicht, ne? Also, dass du zwar stylische Action hast, aber du hast trotzdem so einen großen, brezeligen Typ, der alles kaputt machen kann. Azura eben. Und aber das Spiel ist nicht besonders interaktiv.
Ja, lass uns mal der Reihe nach. Also es gibt drei Spielelemente im Endeffekt. Es gibt diese diese Rest-Geschichte, wenn man von oben irgendwo runterstürzt Richtung Planeten, was öfter passiert. Und hat quasi einen Shooter, so einen Schmupp. Dann davon völlig losgelöst, diese Bayonetta-esken Szenen, die gibt's ja durchaus. Also so Arena-Kämpfe. Da steuert sich das Ganze eigentlich auch wie Bayonetta oder wie God of War. Du hast einen Nahkampf-Move und du hast einen schwachen Schlag und einen starken Schlag. Und die gibt es ja auch relativ häufig.
Aber die sind nicht besonders komplex.
Nö.
Also da musste ich, deswegen fühlte ich mich auch ziemlich an Splatterhouse erinnert. Hast du das gespielt?
Nee.
Das war ja auch etwas reduzierter von der Kampfmechanik. Also Splatterhouse hat jetzt ein bisschen mehr, was Kombos und so betrifft, aber ich musste da, weil dieser Typ halt so breit ist und so diesen Hulk-Charakter hat, sehr stark dran denken. Ja. Und du hast wirklich, diese zwei Tasten, die reichen völlig aus. Man kann dann noch Gegner anvisieren und
ja, genau, du hast eine Schusstaste und eine Nahkampftaste noch sowas.
Ja.
Also wenn Gegner am Boden liegen. Aber alles andere ist dann eigentlich, du arbeitest dich eigentlich immer nur ab. Du mashst ein paar Mal den Button, bis die Leute am Boden liegen, damit sich deine Leiste auffüllt, die dann die Quicktime-Sequenz in Gang setzt. Und das ist dann die spielentscheidende Sequenz auch das ganze restliche Spiel über. Die Quicktime-Events.
Also du musst Wut sammeln.
Ja.
Es gibt so eine Wutleiste. Ja, es dreht sich alles um Wut.
Ja, konsequent.
Konsequent. Also es gibt diese Wutleiste und die kannst du wirklich durch Meshen erreichen. Also man muss nicht besonders taktisch sein oder so. Es reicht, die Ausweichentaste immer zu drücken und dann immer drauf zu hauen. Und eigentlich ist es egal, wie viele Gegner du besiegst. Du musst eigentlich immer nur diese Wutleiste geführt haben und dann kannst du eigentlich bis zur nächsten Sequenz springen.
Ja, genau. Es gibt dann halt meistens so ein paar größere, so, die noch im Weg stehen. Die musst du halt zwei, drei Schläge landen und dann ist die Wutleiste auch meistens aufgefüllt und dann ist quasi der rechte Trigger ist so der Auslöser für die nächste Szene.
Genau.
Dann startet diese Wutsequenz, in der er dann die Typen irgendwie ins All ballert oder durch irgendwie 15 Wände hindurch schmettert, die aber auch immer alle sehr, sehr geil inszeniert sind.
Auf jeden Fall.
Also diese Finish-Moves, die sind immer sehr super. Alle, so mit Zeitlupe und mit im Hintergrund verwaschen und grandios.
Also man kann viel meckern über diese Quicktime-Sequenzen, denn eine richtige Gefahr fürs Spiel geben die nicht. Wenn die die scheitern, dann geht es halt trotzdem weiter.
Das ist der größte Kritikpunkt, ja. Der Vergleich zu Heavy Rain, den man ab und zu mal liest, der stimmt insofern überhaupt nicht, weil du kannst das Spiel auch im Prinzip nur gucken.
Genau.
Diese Quicktime-Events kannst du einfach ignorieren. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass du weniger Punkte dafür kriegst am Ende. Und es gibt halt ein, zwei Quicktime-Events, wenn du die nicht schaffst, dann bist du Game Over. Aber das lässt sich vorher nicht genau sagen.
Irgendwie, also natürlich macht man dann irgendwie mit und es macht dann natürlich ein bisschen mehr Spaß, wenn man schon das Gefühl hat, man beeinflusst das ein bisschen, aber wenn man dann mal das Pad liegen lässt, dann ist die Ernüchterung doch schon ein bisschen groß. Ja. Das ist mir da versehentlich eigentlich passiert. Da habe ich irgendwie da gesessen und entspannt 2 Minuten geguckt und dann kam plötzlich ein Knopf und den habe ich dann nicht gedrückt, weil ich einfach nicht schnell genug war und dachte, hä, komisch, es geht trotzdem weiter und dann habe ich bemerkt.
Genau, da kommt so jetzt zum Beispiel Ausweichen, Stick nach links swingen, um den Schlag nicht in die Fresse zu kriegen und dann machst du es nicht und er weicht trotzdem aus. Und dann wird man so ein bisschen skeptisch, so,
ja.
Und bei den Schlägen, die man platzieren muss, da kommt ja immer so ein Kreis wie bei Elite Beat Agents, so ungefähr, wie bei so einem Rhythmusspiel. Und du kriegst dann halt unterschiedlich viele Punkte, wenn du ihn halt perfekt im Timing triffst oder eben nur gut oder schlecht.
Ja, das ist sogar so ähnlich wie bei Ninja Blade. Kennst du das?
Nee.
Das ist auch so ein Japano-Trash-Ding. Und da war das so, dass du da zwischendurch auch solche Quicktime-Events hattest und die wurden dann auch beurteilt. Da konnte man dann aber auch sterben. Also bei Azura geht es halt wirklich in einem Stück durch und bei anderen Spielen hast du da wenigstens irgendwie eine Konsequenz. Also wirst dazu auch aufgefordert mitzumachen. Ja.
Genau, hier kannst du eigentlich nur in den Arena-Kämpfen so ein bisschen sterben.
Tja, ja. Und das ist wirklich schade. Also ich meine, wenn man sich für die Thematik interessiert, für Anime und so, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, das man sich mal angucken sollte, weil es ist ja nicht gezeichnet, sondern es ist ja alles in Unreal Engine gemacht. Und viele Sachen sehen dadurch, dass die halt in so einer 3D-Grafik gemacht worden sind, nochmal dreimal beeindruckender aus.
Ja, und noch dazu ist es eigentlich ein geiler Renderer. Also es ist so ein Cell-Shading-Element. Die ganzen Typen haben so schwarze Outlines und so die Texturen sind alle so schon so wie so schraffiert und mit Bleistiftzeichnungen gemacht. Der gefällt mir wahnsinnig gut, dieser Renderer. Ne? Also es hat nicht so diese typische glatte Unreal-Optik, sondern es hat trotzdem so dieses Cell-Shading. Also der Azura selber zum Beispiel, wenn der immer in der Nahansicht ist, habe ich immer das Gefühl, sein Gesicht wurde mit so einer Raspel bearbeitet. Er sieht eigentlich aus wie so ein ungeschliffenes Stück Holz. Ja, mit so ganz viel Kerben im Gesicht. Sehr, sehr hübsch gemacht auf jeden Fall.
Das ist echt schön. Und trotzdem hast du halt viel Glanz auch drin. Also dadurch, dass es ja viele Götter mit Rüstungen sind, glänzen ihre Rüstungen auch immer so ein bisschen sehr unwirklich. Und die technischen Sachen, das Raumschiff zum Beispiel und so, die haben halt auch so Bumpmapping überzogene Oberflächen. Die Mischung sieht total cool aus.
Überhaupt das ganze Charakterdesign ist fantastisch. Also der Azura, der sieht ja auch einfach so, sein ganzes Gesicht ist mit so Tribals übersät und sein Körper hat ja auch mit einem normalen menschlichen Körper eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und dann diese Roboterarme, die er da dran hat und auch diese anderen Gottheiten, die sind so unterschiedlich. Da gibt's auch dann auch diesen Hologramm-Gott, der auf diesem Einrad da hin und her fährt.
Ja.
Und die sind alle sehr, sehr herrlich gemacht.
Oder diese Olga heißt die, glaube ich. Das ist irgendwie so eine, die Raumschiffe rumkommandiert und so. Und die, also bei der ist mir das auch aufgefallen, dass die sehr ausdrucksstark animiert sind auch.
Ja.
Also das sind nicht so, es ist wirklich gut gemacht technisch. Da steckt echt viel Arbeit hinter.
Die erinnern mich alle so ein bisschen an so Soul Calibur-Charaktere. So, gell? So diese Optik hat so ein bisschen, ja.
Ein bisschen. Also Soul Calibur ist technisch auf jeden Fall nochmal ein Tick schöner irgendwie, was die Figuren betrifft, aber bei Azura hat das trotzdem irgendwie so einen Guss. Also es ist wirklich wie aus einem Guss irgendwie.
Und dadurch überlebt man im Prinzip diese, ich sage jetzt mal, langweiligen Quicktime-Events eigentlich auch ganz gut, weil es einfach auch sehr, sehr viel zum Gucken gibt. Also man muss sich schon darauf einlassen, dass man nicht sehr viel Interaktion bei diesem Spiel hat. Das kann man dem Spiel ganz klar vorwerfen. Aber mich hat es jetzt beim Spielen oder beim Slash-Schauen auch nicht sonderlich gestört, weil das Spiel einfach so faszinierend auf seine Art ist, dass ich mich da sehr, sehr gut unterhalten gefühlt von habe. Es ist jetzt kein Spiel, was ich irgendwie zweimal durchspielen würde wollen. Und es ist auch nicht sonderlich schwer, haben wir ja gesagt. Also die Kämpfe, Button-Mashing und die Quicktime-Events kann man im Prinzip auch verschlafen. Aber es ist trotzdem ein Erlebnis, was ich irgendwie empfehlen kann, wenn man mit so einer andersartigen, dieses Genre wäre der falsche Ausdruck. Du weißt, was ich meine. Mit der ganzen Ästhetik, mit diesem Anime, was anfangen kann, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken, finde ich.
Es hinterlässt auf jeden Fall Eindruck.
Ja.
Sagen wir es so. Also, man vergisst nach dem Spielen nicht sofort, was man da gerade gesehen hat. Es gibt ja unglaublich viele Spiele, die dasselbe machen wie vorher, wie andere Spiele es auch gemacht haben. Ich glaube, man kann Call of Duty mittlerweile nicht mehr voneinander unterscheiden. Aber bei Azura ist das so, das bleibt, weil die Geschichte ist gut erzählt, es ist gut inszeniert und so weiter. Schade eben, dass sie nicht ein bisschen mehr draus gemacht haben. Das finde ich ein bisschen, das ärgert mich schon.
Zumindest die Kämpfe hätten ein bisschen knackiger sein können. Die Quicktime-Events stören mich gar nicht. Also bei Final Fantasy 13.2 hat ja auch eine wunderbare Ästhetik, eine sehr eigene Geschichte und da gibt es auch sehr viele Quicktime-Events jetzt bei dem zweiten Teil, die aber auch einfach das rechtfertigen, weil die Inszenierung so toll ist, da stören die mich nicht, aber die Kämpfe sind einfach toll und spannend und das fehlt hier so ein bisschen bei Azura, dass wenn die Kämpfe noch richtig so God of War-like mäßig mit ganz vielen Kombinationen wären und ich da irgendwie oder mehr so einen Flow drin hätte wie bei Batman, Arkham City, dann wäre das eine richtig runde Sache geworden. Dann wären die Quicktime-Events auch nicht so im Weg, sage ich jetzt mal. Aber als Erlebnis ist es auf jeden Fall toll.
Ich würde es also auch eigentlich nur Anime-Fans empfehlen. Ich glaube,
Aber
dass das
ich bin gar kein Anime-Fan.
Ach was,
Nee, überhaupt
okay,
nicht.
dann muss ich das zurücknehmen.
Also ich bin gar kein Anime-Fan. Ich interessiere mich da nicht so arg für, aber jetzt so dieses Ding als Erlebnis fand ich sehr, sehr toll.
Wenn das nicht meine Empfehlung ist.
Du hast ja auch El Shaddai gespielt, gell? Findest du da Ähnlichkeiten, weil El Shaddai ja auch von der Optik und von der Neuartigkeit und von der Inszenierung wahnsinnig toll war und auch sehr, sehr strange erzählt war, aber ansonsten war ja auch spielerisch nicht so viel zu tun.
Ehrlich gesagt, nein. Also ich finde El Shaddai um Vielfaches besser als Azuras Wrath. Das hatte verschiedene Gründe. Also ich fand das Kampfsystem bei El Shaddai schon ziemlich gut. Also man hatte zwar immer nur diese eine Taste, aber da war ja viel wichtiger, in welchen Rhythmus man die drückt.
Ja, und das Steinschere-Prinzip vor allem.
Genau, und
Papier.
mit den Waffen, also je
Ja.
nachdem, welche Waffe man konnte Waffen klauen und man konnte die unterschiedlich auf Gegner ansetzen. Das war viel taktischer und viel interessanter gelöst, fand ich. Und ich fand, also gut, die Geschichte ist natürlich nicht so stringent erzählt. Die ist ähnlich kryptisch. Und natürlich sind da auch die religiösen Anleihen drin. Ich habe aber in El Shaddai viel mehr Sinn gesehen. Also emotional auf die Figuren betrachtet, da finde ich schon, dass man sich bei Azuras Wrath auf jeden Fall besser auf die Figuren konzentrieren kann. Da sind ja auch ganz klar die Gottheiten im Vordergrund und ihre eigenen Persönlichkeiten und so. Das hast du bei El Shaddai so nicht, weil da
Da
gibt
geht es
es
mehr um die Metaebene, so ja.
genau, da gibt zwar gibt es da Lucifer und den Typen, den du halt spielst, und nachher ist er nochmal. Na, der mit den
Der Typ in
Jeans.
Jeans, ja.
Der Typ in Jeans auf jeden Fall und die Frau. Und das war es dann eigentlich auch schon, wenn man Gott jetzt da ein bisschen außen vor nimmt. Und da geht es wirklich stärker um diese Metaebene. Und man sollte sich am besten auch schon in das Buch von Enoch eingelesen haben, um damit ein bisschen was anzufangen. Das brauchst du bei Azuras Wrath überhaupt gar nicht, weil das ist ja wirklich ein bunter Style-Mix. Ich glaube, nee, also auch so vom Spiel, ich fand El Shaddai war schon da deutlich ausgereifter.
Aber ich hatte deutlich mehr Fruststellen in El Shaddai durch die Kämpfe, die dann irgendwie auch schon sehr unbalanciert waren, wenn du dann ewig die passende Waffe nicht gefunden hast oder die ätzenden 3D-Jump'n'Run-Sequenzen. Da finde ich Azuras Wrath so als visuelles Erlebnis irgendwie sehr, sehr viel flüssiger, weil es halt auch sehr linear ist und du kommst ja fast automatisch durch. Klar, logisch.
Das stimmt, klar. Wenn sich das fast von selbst spielt, dann ist es ja, ja auch eigentlich kein Wunder. Aber
Nee, ich musste nur gerade daran denken an El Shaddai, weil es halt auch sehr, sehr eigen und anders war als
ich
die
glaube,
sonstigen Spiele.
also es ist so, dass bei Leuten, die vielleicht ein bisschen Wert auf Art Design legen, und so einer bin ich. Also ich finde Spiele, die ein interessantes Art Design haben, automatisch interessant, auch wenn das Spiel jetzt nicht besonders ausgeklügelt ist. Ich fand zum Beispiel jetzt Syndicate super spannend, weil ich dieses Cyberspace, Cyberpunk-Design total cool finde. Und das hat mich gar nicht so gestört, dass da jetzt gar nicht so der tolle Shooter hinter steckt. Und so ähnlich ist es bei El Shaddai auch. Also das Design steht ja auf jeden Fall im Vordergrund und dann kloppt man sich da so durch das Spiel durch, auch wenn das jetzt eher Standard ist.
Na gut. Gut, also dann kein Vergleich. Das
Hast du
schneiden wir
gehofft?
raus.
Hast du gehofft, da kommt was,
Nee,
oder?
nee, ich hat mich nur interessiert. Also ich sehe es
Ja.
schon auch sehr unterschiedlich, aber so, weil es eben sehr eigen ist. Nochmal zurück zu meinem, ich mag Anime eigentlich nicht so sehr, aber ich schaue auch gerne Filme, die nicht so arg Wert auf die Story legen, wenn sie irgendwie gut gefilmt sind oder bildergewaltig sind oder einfach von ihrer Ästhetik sehr eigen sind. Und ich glaube, damit so deswegen gefällt mir auch Azuras Wrath. Ja, also die Story ist zweitrangig und Spiel ist jetzt auch nicht so viel Substanz dran, aber es ist einfach sehr bildgewaltig und hat einfach einen tollen Soundtrack. Ich mache nochmal einen Sound an, der könnte original so in einem Tarantino-Film, handgepickt von Quentin Tarantino selber sein. Das ist an der Stelle, wenn der Yasha, der hüpft dann irgendwie, also ein so ein Charakter, der hüpft dann aus so einem Raumschiff und soll dann als Lone Cowboy quasi da diese Welt
Ja.
noch retten und dann kommt hier dieser Sound. Mit diesem Gepfeife, du erinnerst dich?
Ja, so geil.
Und der gesamte andere Sound wird an der Stelle ausgeblendet. Und so Szenen gibt es irgendwie öfter, dass dann die Kampfgeräusche und alles andere wird ausgeblendet und es wird nur auf die Musik gehört und du fliegst quasi in kompletter Stille da durch diesen Kampf durch und um dich rum explodiert trotzdem alles. Oder auch die Stelle auf dem Mond. Ja, da wird auf dem Mond gekämpft und auf einmal kommt klassische Musik dazu.
Total super, großartig. Auf jeden Fall. Und die beiden Hauptfiguren, der Yasha und der Azura, die werden auch wirklich gut als Ikonen irgendwie ausgearbeitet.
Ja.
Also man hat am Ende wirklich das Gefühl, das sind Helden.
Ein gutes Schlusswort. Mhm. Also wir können es empfehlen. Würdest du es zum Vollpreis dann auch empfehlen? Also da tue ich mich ein bisschen schwer mit.
So, nee, ich nicht.
50, 60 Euro Vollpreis würde ich dafür nicht unbedingt jedem empfehlen. So, wenn es dann mal ein bisschen billiger über den Ladentisch geht, auf jeden Fall so um die 20, 30 Euro rum. Von der Spielzeit allerdings lohnt sich es eigentlich auch fast schon nicht mehr zu kaufen, würde ich jetzt sagen, weil man in 5, 6 Stunden da locker durch ist. Deswegen fände ich jetzt den Vollpreis zu teuer.
Ich würde es auch nicht empfehlen zum Vollpreis. Also, ich weiß nicht.
Außer 20, 30, für ausgemachte Anime-Fans. Ja.
Genau, 20, 30 Euro finde ich ganz okay irgendwie. Aber ansonsten ist da einfach nicht so viel dran. Hm. Bis auf so ein paar freischaltbare Sachen so, aber...
Ja, aber die freischaltbaren Sachen bringen halt was fürs zweite Durchspielen. Aber da... Ich habe noch mal ein Kapitel noch mal zum zweiten Mal gespielt, weil ich das alternative Ende sehen wollte. Und da gibt es eigentlich auch nichts mehr zu entdecken. Wie gesagt, du kannst dann wirklich nur noch auf Punktejagd gehen und das finde ich bei dem Spiel, wenn du irgendwie in so einer Viertelstunde nur 5 oder 6 Knöpfe drückst. Die Quicktime-Events sind ja auch nicht sonderlich, wie soll ich sagen, sind ja auch nicht sehr umfangreich.
Nee, sie sind nicht so gut, auch so, sie haben nicht so einen Fluss wie zum Beispiel bei Heavy Rain.
Ja.
Und man macht auch nicht so viel. Also die sind halt ganz gut auf die Figuren angeeignet, wenn die sich prügeln. Und dann prügeln die sich halt mit blanker Faust. Also hämmerst du die ganze Zeit nur auf eine Taste.
Ba, 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 ba. Genau, oder dann kommt halt ein riesen Komet auf dich angeflogen, dann drückst du halt im letzten Moment Y und dann schleudert er ihn wieder zurück. Aber ist dann auch relativ egal, was er zurückschleudert. Das ja, machst du ja. Dann halt irgendwie 5-mal.
Ja. Wenn man schon drüber spricht, der Komet und schleudert ihn. Das ist einfach so geil. Super. dafür muss man das Spiel einfach mögen. Also echt, für solche Sachen.
Also ich hatte Spaß.
Ich auch.
Dann freue ich mich mal auf den zweiten Teil, der dann vielleicht ein bisschen mehr Interaktivität hat, aber wenn nochmal so eine Anime-Serie quasi mit Azura's Wrath Reloaded rauskommt, ich würde es trotzdem nochmal spielen. Hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Dann danke ich dir für das abendliche Gespräch. Dieses Gespräch wurde im Voraus aufgenommen.
Wir sind wir ja für mehr. Ich hätte jetzt hier mit dem Kaffee so...
Nee, wir sind ja für mehr Transparenz in deutschen Podcasts, deswegen...
Mehr Transparenz. Oh. Ja, natürlich, wir haben den am Sonntag aufgenommen.
Genau, Sonntagabend.
Jetzt ist es 21.10 Uhr.
Und deswegen sind wir auch in so einer Laberstimmung. Wir müssen nicht pünktlich los. Trotzdem, Dankeschön. Okay. Jetzt gleich im Anschluss mehr Spieler gucken und wir freuen uns auf Azura 2.
Okay. Tschüss. Tschüss. Sollen wir noch so einblenden? Azura.